Schön, hier im Burkhardsdorf zu sein. Ihr habt eine herzliche Ausstrahlung. Sicher nicht erst seit Herzenssache, sondern das muss schon in den Genen in euch drinstecken. Ich hatte ja schon viele positive Vorurteile, was das Erzgebirge anbetrifft, und fahre mit weiteren guten Erfahrungen wieder weg, obwohl ich mir sagen lassen, so richtig Erzgebirge seid ihr, glaubt gar nicht, ne? Ja, so Randfichten-Erzgebirge, irgend so. Okay. Ich verbinde ja das Erzgebirge ganz stark mit Weihnachten, weil zur Weihnachtszeit bekamen wir immer Päckchen vom Erzgebirge. Und bei uns zu Hause stehen ganz viele Räuchermännchen und Räucherhäuschen und es räuchert. Und ich wollte in unserem Hauskreis den Leuten mal einen Gefallen tun und habe dann so ein schönes Räuchermännchen angemacht. Und dann sagten diese, hä, wie stinkt denn das, was stinkt denn das hier? Und dann habe ich erst mal gemerkt, dass nicht jeder den Geruch mag, aber gut, wir hatten auch so ein Knoblauchkerze angemacht. Mir hat jetzt jemand was Besonderes geschenkt. Ich bin wirklich mal, ich muss das mal gestehen, ich bin schon lange nicht Raucher, bin froh, dass ich nicht mehr rauchen muss, ist schon lange her. Aber was ich gerne rieche, ist Tabakgeruch. Also nicht Zigarettentabak, sondern Pfeifentabak. Das rieche ich irgendwie gern. Und da bin ich mal in Wiesbaden gewesen, hatte viel Zeit, bin ich durch die Fußgängerzone gegangen, da bin ich in so einen Tabakladen gegangen und habe gesagt, sagen Sie mal, gibt es eigentlich, ähnlich wie im Erzgebirge, ein Gerät, wo man Pfeifentabak rauchen lässt, den ich nicht selbst rauchen muss? Ich will ja nicht meine Lunge kaputt machen, meine Zunge will ja nicht Krebs kriegen, sondern da gibt es irgendein Gerät, was, der guckte mich ganz blöd an. Und dann habe ich das irgendwann mal im Erzgebirge gesagt und dann habe ich wirklich mal von einem, es gibt sowas von der Firma Knox, glaube ich, die sponsert sie jetzt nicht hier, aber da gibt es so Pfeifentabakgeruch für ein Räuchermännchen, habe ich jetzt letztes Jahr bekommen und hatte ich das erste Mal bei uns zur Weihnachtszeit an. Na gut, also das verbinde ich mit dem Erzgebirge und wir sind auch schon fast beim Thema, nämlich 2 Sterne. Wollten damals zur Weihnachtszeit groß rauskommen. Der Stern von Mercedes und der von Bethlehem. Der eine Stern wird auf der Bühne der Weltöffentlichkeit präsentiert, angestrahlt von grellen Scheinwerfern. Das Seidentuch, das die A-Klasse bis zum Schluss bedeckt und wird langsam gelüftet. Alle klatschen, es gibt Sekt, kurzberockte Models und Herren in schwarzen Anzügen lächeln. Der andere Stern wird im Stall präsentiert, im Hinterhof der Weltgeschichte, im letzten Winkel der Menschheit. Kein Tuch lüftet das Geheimnis, sondern das Geheimnis Gottes wird in ein Tuch gewickelt. In Windeln. Keiner klatscht. Langbärtige und hartgesottene Hirten fürchten sich. So unheimlich, so unwirklich kommt ihnen das vor. Später stellt sich heraus, der Stern der A-Klasse musste vor einem Elch kapitulieren. In der Bibel stellt sich später heraus, der Stern von Bethlehem kapitulierte nicht mal vor dem Tod. Und das ist ein kapitaler Unterschied. Nur der, der wirklich groß ist, kann es sich leisten, so klein rauszukommen in Jesus in Bethlehem. Nur der, der wirklich groß ist, kann es sich leisten, auch für andere zu sterben, am Kreuz von Golgatha. Typisch, typisch Gott. Er passt einfach nicht in unsere Spielregeln, aber er bietet uns Lebensregeln an, die vor dem Ende nicht kapitulieren. Er nimmt die mit in seine Ewigkeit, die schon heute seiner Liebe glauben wollen. Und er zwingt, das haben wir gestern gehört, er zwingt keinen mit in die Ewigkeit. Gott lädt uns ein, aber er zwingt keinen, eine Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Deshalb ist es Quatsch zu sagen, wir kommen letztendlich doch alle in den Himmel. Was ist denn mit denen, die nicht wollen? Das akzeptiert Gott, leider. Das ist Gottes größtes Problem, dass er uns die Freiheit lässt bis zum Ende und keinen zwingt, selbst nicht in den Himmel zwingt, sondern uns einlädt in den Himmel. Aber Weihnachten ist nur der Anfang und Karfreitag ist nicht das Ende. Aber an beiden Eckpunkten wird deutlich, Gott wird klein, unscheinbar, verletzlich. Es scheint eines seiner Prinzipien zu sein, Gott liebt und achtet das Schwache, das Geringe. Ich möchte euch einen Text vortragen, vielleicht kommt er euch irgendwie bekannt vor. Und die Leute waren innerlich hungrig nach einer Orientierung, nach einem Vorbild, nach einem persönlichen Führer, nach einem König. Und Gott fragte, was habt ihr? Oder besser, wen habt ihr? Und sie schauten nach in der Krippe und antworteten, nur ein Kind, ein Säugling. Aber wie soll der Orientierung sein für die vielen, die sich innigst sehnen, nach einem, der die Richtung angibt, der Halt gibt in guten wie in schlechten Tagen? Dann nahm Gott den Säugling Jesus und segnete ihn und gab ihn den Menschen zurück. Und siehe da, es wurden alle satt. Es bekamen alle Antwort und Orientierung und Liebe und Barmherzigkeit. Sogar mehr, als sie verstanden und vielleicht auch verkraften konnten. Das war die Einheitsübersetzung von Arno Backhaus. Komm nachher nochmal auf das Original zurück. Der große Gott, der Chef des Universums, der Ursprung der bekannten und der unbekannten Galaxien, der, der in der vierten, fünften, sechsten Dimension lebt und existiert, liebt das Kleine, das Geringe, das Unscheinbare. Je mehr Selbstbewusstsein jemand hat, und wer hat mehr Selbstbewusstsein als Gott, der kann es sich auch leisten, das Kleine und Schwache zu achten. Er hat es nicht nötig, immer groß zu tun. Gott hat es nicht nötig, immer die Backen aufzublasen. Oh, ich bin Gott. Er kann auch ganz klein werden. Ganz klein, ganz schwach. Gott ist auch im kleinsten Staubkorn ganz groß. Wir können Gott nicht verstehen. Unsere Gehirnmasse ist für Gott einfach zu klein. Aber er bleibt nicht unbegreifbar. In der Krippe von Bethlehem kommt Gott uns in Jesus greifbar nah und bis hin zum Kreuz bleibt er greifbar und entzieht sich nicht der Festnahme mit einem Spiralnebel, für ihn eine Kleinigkeit. Gestern haben wir ja gehört von dem Abend, herzergreifend. Jesus bleibt herzergreifend, er bleibt greifbar nah. Ich habe heute Morgen 4 Punkte mitgebracht. An Weihnachten und zu Ostern wird uns ganz massiv, fast schon brutal aufgezeigt, mein erster Gedanke, Gott ist ein heruntergekommener Gott in Jesus Christus. Am Kreuz sah Jesus heruntergekommen aus, dreckig, blutig, seine Kleider waren zerrissen. Und zu Weihnachten können wir lesen, Gott ist in Jesus heruntergekommen. Er steigt herab in unsere Niederungen, in unseren Alltag. Gott will ein alltäglicher Gott sein. Er will in unserem Alltag vorkommen, da, wo uns der Schuh drückt, da, wo wir nicht mehr weiter müssen, wo wir resignieren, wo wir am liebsten weglaufen wollen, wo wir nicht wissen, wie wir den vielen Ansprüchen gerecht werden sollen. Jesus will in unserem Alltag vorkommen, im wahrsten Sinne des Wortes, vorkommen. Fritzchen wird in der Schule gefragt, welches Tier kommt in Deutschland nicht vor? Und er sagt, das Fritzchen, unser Dackel. Sagt der Lehrer, warum euer Dackel? Sagt, ja, wenn der unterm Sofa ist, der kommt nicht vor. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir auch Jesus und Gott und die Bibel unterm Sofa haben. Kommt nicht vor. Oder im Schrank oder im Keller oder in der Kiste. Jesus möchte vorkommen, ans Licht kommen, ins Licht kommen, kein Schattendasein führen. Er möchte in unseren Alltag, er will benutzt werden, gebraucht werden. Jesus ist ein Gebrauchsgegenstand, kein Museumsstück. Kommt jemand in eine katholische Kirche in Bayern, kommt ein Tourist und sagt, Sie haben aber eine schöne Kirche. Sagt der Küster, ja, mir schonet's aber auch. Jesus will nicht geschont werden, wie ein Anzug, der nur sonntags oder zu bestimmten Feierlichkeiten herausgeholt wird. Jesus möchte Blaumann sein, für den Alltag, im Alltag. Da entscheidet sich doch, ob ich das, was ich glaube, ob es wirksam ist, ob es Auswirkungen hat, Wirkungen zeigt. Fromme Aufkleber am Auto, fromme Bücher im Regal, Sprüche am Sonntag, Predigten wie hier, fromme T-Shirts, das ist doch verhältnismäßig einfach. Es ist doch ein himmelweiter Unterschied, ob mein Glaube ein Fürwahrhalten von Regeln, von spirituellen Punkten ist, Gedankenspielen oder ein, ich gehe davon aus, Pünktchen, Pünktchen, und gehe aufgrund dessen ganz konkrete Schritte. Das ist ein großer Unterschied. Ich stehe manchmal auf der Straße mit dem Schild, stehe so, habe jetzt in Berlin gestanden, 3-4 Stunden an einer Stelle mit dem Schild, da stand drauf, ich habe keine Zeit. Da kam eine Frau zu mir, die sagten, sie standen doch vor einer Stunde schon hier. Dachte, das ist ja mein Problem. Sag ich, warum ihr Problem? Sag ich, weil es kommt da nicht auf meinem Schild drauf an. Auf meinem Schild kann doch viel stehen. Da kann doch sagen, hier predigen, da kann doch viel erzählen. Es kommt auch darauf an, was ich lebe von dem, was ich hier erzähle, von dem, was an Büchern in meinem Schrank stehe und ich alle gut finde, was auf meinem Aufkleber steht, was ich davon lebe, nicht davon, was ich glaube, nicht davon, was ich predige und proklamiere. Der Glaube, dass ein Fallschirm aufgeht, wenn er hinten am Rücken gut richtig zusammengelegt ist und ich alle Vorschriften eingehalten habe, das ist doch ziemlich simpel und einfach. Ich kann ein Leben lang einen Fallschirm zusammengelegt am Rücken haben, aber entscheidend ist, dass ich abspringe und die Leine reiße. Darauf kommt's an. Nicht, dass der hinten bei mir am Rücken klebt. Und deshalb springe ich ab. Ist das Entscheidende. Das hat was mit meinem Leben zu tun, mit meinem Handeln. Das spielt sich nicht nur in meinem Kopf ab. Ich gehe davon aus und aufgrund meines Glaubens gehe erste Schritte im Vertrauen auf Gott. Heute geht es um Vertrauen in Krisen, aber auch im Geringen, im Kleinen. Den Predigttext habt ihr schon in abgewandelter Form gehört. Ich komme zum Original. Das Original können wir lesen in Matthäus 14, Vers 13 bis 21. Matthäus 14, 13 bis 21. Als Jesus dies hörte, fuhr er mit einem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte allein sein. Aber die Leute merkten, wohin er gehen wollte und folgten ihm in Scharen von überall her auf dem Landweg. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend ist einsam, schick doch die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben ja nur 5 Brote und 2 Fische, meinten seine Jünger. Dann bringt sie her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich im Gras zu lagern. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Jeder aß sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch 12 volle Körbe. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon hier erzählt habe. Manchmal verlässt mich die Fantasie oder die Erinnerung. Der Pfarrer predigt über die Speisung der 5000, verwechselt die Zahlen und sagt, Jesus konnte mit 5000 Broten 2 Leute satt machen. Na, die ganze Kirche lacht vorne in der ersten Reihe, der lacht besonders laut, so ein kleiner Junge. Pfarrer, ist das peinlich? Nächsten Sonntag predige ich dir über den gleichen Text wieder. Diesmal verwechselt er die Zahlen nicht und sagt, Jesus konnte mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt machen. Kannst du das auch? Zeigt auf den, der das letzte Mal so gelacht hat. Der fängt sich und sagt, ja, das kann ich ja auch. Mit dem Rest vom letzten Sonntag. Gut, ich versuche mich zu konzentrieren, dass mir keine solche Fehler passieren. Vor diesem Speisungswunder, was wir eben gehört haben, wird in Matthäus 13 beschrieben, wie Jesus Sonntagsreden hält. Über das Gleichnis vom Seemann, das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen, das Doppelgleichnis vom Schatz und der Perle, das Gleichnis vom Fischernetz. Und anschließend geht er in die Synagoge und lehrt andere. Matthäus 13, Vers 53. Nachdem Jesus diese Gleichnisse erzählt hatte, verließ er die Gegend und ging in seine Heimatstadt. Dort lehrte er in der Synagoge und alle, die ihn hörten, waren sehr verwundert. Alle sind beeindruckt und hören gebannt zu. Aber auch bei Jesus gilt, nach getaner Arbeit ist Ruhe angesagt, auftanken, den Akku aufladen. Das hat er sicher von seinem Vater gelernt. In 1. Mose 2, Vers 2 können wir lesen, Gott brachte sein Werk, das er geschaffen hatte, mit dem 7. Tag zur Vollendung und ruhte am 7. Tag von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Nebenbei, wenn selbst Gott Ruhe braucht, wie viel mehr brauchen wir Ruhe? Und wir lassen uns, ich habe es mehrmals hier gesagt, die Ruhe immer wieder zerstören von denen, die am Sonntag Geld machen wollen, das Kapital vergrößern wollen, die Geschäfte öffnen. Wir brauchen den Ruhetag. Und das ist keine Erfindung von der Gewerkschaft, sondern von Gott persönlich. Jesus will nach seinen Gleichnissen und nach der Vorlesung in der Synagoge in die Wüste, wo ihn nichts ablenkt, wo er mit Gott und sich alleine ist. Ist ja merkwürdig. Das ist merkenswürdig, dass Jesus Ruhe braucht. Jesus ist nicht der, der erhaben über allem steht, Auch er braucht Ruhe und Zeiten der Stille. Und ich war beeindruckt, wie wir gestern Abend nach dem Abendprogramm noch ein Nachtprogramm um 10 bis 11 gehalten haben, wo hier etliche waren, die einfach die Ruhe vor Gott, die Stille vor Gott genossen haben, die sich haben segnen lassen, die einfach vor Gott da waren und Gott bestaunt haben. Da waren einige. Wir brauchen nicht nur Aktion, sondern auch immer wieder Stille, Ruhe, zur Ruhe kommen. Als die Volksmenge das vernahm, nämlich, dass Jesus sich in die Einsamkeit in einen Wüstenstrich zurückgezogen hatte, folgten sie ihm nach aus den Seestädten auf dem Fußweg. Das wisst ihr am besten hier in den neuen Bundesländern. Auch ohne moderne Kommunikationsmittel sprechen sich wichtige Informationen in Windeseile herum. Damals hieß das noch Buschfunk. Hat sich der Name eigentlich noch erhalten? Gibt es den Begriff noch? Auch heute noch oder nur für damals? Sagt ihr heute auch noch, das war Buschfunk? Ja gut. Okay. Und überall, in jeder Seestadt, wo diese Neugierigen durchzogen, entstand ein Fragen und ein Antworten. Wenn der Messias so nahe ist, wollen ihn alle sehen. Man brach auf und schloss sich der Volksmenge an. Von Ort zu Ort verstärkte sich der Trupp, der Wanderer und Verfolger, der Neugierigen und Gaffen, der Kranken und der Müden. Etwa 10.000 Menschen, das muss man sich ja vorstellen, 10.000 Menschen, wir haben es hier bis zu 1.000 etwa gebracht, mindestens die Jugendlichen. Was hat Jesus empfunden, als er die Menge sah? War er herzlos? Hat er sie stehen gelassen? Er wollte doch die Stille und Einsamkeit in der Wüste, er wollte mit sich und Gott alleine sein. Hätte er nicht ein Recht darauf gehabt, die Volksmenge zurückzuweisen? Wenn einer sich hätte wegbeamen können, dann er. Aber er blieb, alles andere als herzlos. Obwohl die Volksmenge sein Programm total umstößt, bleibt Jesus ruhig und geht auf die Menschen ein, auf ihre Bedürfnisse. Er reagiert nicht genervt, er hält ihnen keinen Vortrag, wie wichtig Wüstenerfahrungen sind. Interessant, bei Jesus gehen die Menschen vor der stillen Zeit. Interessant. Erst kommt der Mensch, dann kommt die stille Zeit, mindestens in dieser Situation. Er begegnet den Massen in Liebe. Er ist gerührt und alles andere als herzlos. Er sieht in der Volksmenge eine riesige Herde ohne Hirten. Und wir können in der Parallelstelle in Markus 6, Vers 33 nachlesen. Er empfängt sie mit herzlicher Freundlichkeit. In Vers 14 heißt es, Jesus empfand tiefes Mitleid, ihn packte ein großes Erbarmen und er heilte ihre Kranken. Jesus zeigt nicht nur, dass er toll predigen kann. Er kann nicht nur mit Gleichnissen und Parabeln spielen, wie andere mit Jonglierbällen und über das Leben philosophieren. Jesus wird handgreiflich, herzergreifend. Er legt Hand an, da wo es notwendig ist, da wo es die Not wendet. Jetzt kommt er den Menschen wieder greifbar nahe. Obwohl sein vorrangiges Ziel ist, zerbrochene Herzen zu heilen, wieder Gott mit Einklang zu bringen. Jesus denkt, lebt und handelt immer ganzheitlich. Er nimmt die Menschen ernst mit ihren äußeren und mit ihren inneren Nöten. Spät am Abend geht ein Brummeln durch die Menge. Das Magenknurren wird lauter und lauter. Vor blinder Begeisterung hat Jesus vergessen, vorzusorgen. Das scheint den Zuhörern Jesu aber überhaupt nichts auszumachen. Sie hängen an den Lippen Jesu, sie hören gebannt seinen Ausführungen zu. Sie sind gebannt, wie Jesus Kranke heilt, Menschen Hoffnung gibt. Den Jüngern waren die Gedanken Jesu nicht neu. Sie scheinen sich schon so an die Wunder von Jesus gewöhnt zu haben und seinen anschließenden Ausführungen, dass sie sie nicht blind macht vor der Realität. Sie werden ungeduldig und drängen zum Auf- und Abbruch. Mehr oder weniger sagen, Jesus, komm, jetzt fang nicht wieder an mit deinen Sprüchen. Wir müssen gehen, guck mal, die haben Hunger, die Leute. Mein zweiter Gedanke. Haben wir uns als Jünger schon so an Gottes Liebe gewöhnt, dass sie uns nicht mehr umhaut und staunt? Sind wir noch begeistert von Gott, wenn wir die Bibel aufschlagen und von Gottes unlogischer Liebe lesen oder in Predigten von Gottes Geduld, von Gottes Freundlichkeit und Barmherzigkeit hören? Staunen wir da noch? Wundern wir uns noch über Gottes Wunder, über Gottes unlogische Liebe, die uns gerade in den Zeiten liebt, wo es keinen Grund gibt, uns zu lieben? Oder gerade deshalb uns zu lieben? Wir stehen doch nicht mit offenem Mund vor Jesus. Unser Mund ist doch schon längst wieder zu. Wir lassen uns wieder beeinflussen von Sorgen, von Ängsten, von Fragen, von Zweifeln. Die Jünger Jesu unterbrechen ihn und geben Jesu Verhaltensmaßnahmen. Entlasse die Leute, dass sie sich Essen kaufen können. Die Jünger fühlen sich plötzlich verantwortlich für sie. Hat denn Jesus vor lauter Begeisterung daran nicht gedacht? Natürlich nicht. Wer Herr von Raum und Zeit ist, lässt sich doch nicht irritieren von 5000 Männern und ebenso vielen Frauen und Kindern, die Hunger haben. Sie sind bei Jesus zu Gast und Jesus als guter Gastgeber hat ja schon öfters mal gezeigt, dass er auch für das leibliche Wohl sorgen kann. Das hat er bewiesen. Sein erstes Wunder, was in der Bibel berichtet wird, war ja die Verwandlung von Wasser zu Wein, keine Krankenheilung. Er hat ein Fest zum Laufen gebracht. Auch hier, Jesus wirkt ganzheitlich. Essen, Trinken, Feiern, die Suche nach dem Sinn des Lebens, Gesundheit, das gehört bei ihm irgendwie immer zusammen. Oder denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir haben ja einiges von ihm diese Woche gehört. Der wird nicht zugetextet, als er zurückkommt. Der erfährt körperliche, herzliche Annahme, ganzheitliche, göttlichen Shalom. Und der geht vom Herz bis ins Portemonnaie, vom Bauch bis in die Füße. Den Jüngern wird es mulmig. Ist Jesus herzlos? Predigt ihnen, statt ihnen was zu essen zu geben? Gleich wird's peinlich, weil sie wissen, von Sprüchen wird man nicht satt. Eigentlich komisch. Die Jünger haben doch hautnah erlebt, wie Jesus Wunder tut. Und ein paar Tage später haben sie alles vergessen. Unglaube zieht wieder ein. 5 Kapitel vorher haben sie erlebt, wie Jesus Macht hatte über den Sturm und die Wellen. Wir Menschen sind sehr vergesslich. Sie kommen zu Jesus und sagen ihm, was er machen soll. Sie belehren ihn, den Rabbi. Jesus war ja ein Rabbi, das heißt so viel wie Lehrer. Irgendwie komisch, eine Komödie in der Wüste, ein Witz. Der Schüler belehrt den Lehrer. Doch Jesus dreht den Witz um. Die Leute brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Jesus, du machst Witze, wir haben gar nichts. Wie viel bekommt ihr denn zusammen an Fischbrötchen? Sie lügen sich nichts in die Tasche. Sie machen nicht mehr aus dem, was sie haben. Mickrige 5 Brote und 2 Fische können sie mit Achen und Krachen auftreiben. Vielleicht waren ja auch ein paar Beamte dabei oder Zwanghafte. Die denken ja immer an alles, die überlassen nichts dem Zufall. Die haben immer die 4 wichtigen Dinge in der Hosentasche, Bindfaden, Lupe, Taschenmesser und Streichhölzer. In diesem Fall Verpflegung für eine Person. Ohnmächtig stehen die Jünger mit den paar Fischbrötchen vor Jesus und Jesus zeigt jetzt, wie aus ihrer Ohnmacht durch die Macht Gottes ein Wunder geschieht. Vers 18, er sprach zu ihnen, bringt sie mir her. Und jetzt zeigen sich die Jünger von der besseren Seite. Sie diskutieren nicht mit Jesus, es lohnt sich überhaupt nicht, die paar Fischbrötchen daher zu bringen. Nein, sie bringen die Sparmahlzeit zu Jesus und überlassen ihm die Sache. Schließlich hat er ihnen die Sache ja auch eingebrockt. Er hätte sich ja der Menge gar nicht stellen brauchen. Er hätte sich ja entziehen können. Jetzt muss er sehen, wie er damit fertig wird. Vers 19. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte auf zum Himmel und bat Gott um ein Wunder, dass er doch bitte das Brot und den Fisch vermehrte. Kein Protest? So steht's nicht in meiner Bibel, auch nicht in ihrer Bibel. Nein, er blickte auf zum Himmel, dankte, brach das Brot und gab es den Jüngern. Und die Jünger bekamen einen Lachkrampf, ob er das ernst meinte. Nein, steht auch nicht in der Bibel. Und die Jünger gaben es dem Volk. Also, blickte auf zum Himmel, dankte, brach das Brot, gab es den Jüngern und die Jünger gaben es dem Volk. Also die Jünger versetzen mich hier in dieser Geschichte in ein Wechselbad der Gefühle. Eben noch Angst, dass die Leute vor Hunger umkommen, kein Vertrauen in Jesus, dass er die Lage schon in der Hand hat. Ein paar Momente später gehen sie einfach los auf seine Anweisung und verteilen das, was kaum noch zu verteilen ist. Wie willst du denn da anfangen? Was würdest du denn machen, wenn du jetzt 5 Brote und 2 Fische von mir bekämst? Sag, teil mal großzügig hier aus. Ne? Kämst du bis in die erste Reihe, den ersten Platz. Wichtiger, was die Jünger hier tun, scheint mir das zu sein, was Jesus hier tut. Mein dritter Gedanke? Jesus lehrt uns eine wichtige geistliche Lebensregel, fast in einem Nebensatz bemerkt, in einem Wort, 2 Worte, blickte auf zum Himmel und dankte für das Bisschen. Bei der Menge und den Schnittchen lohnte sich ja kein Biss, höchstens ein bisschen. Er dankte für das bisschen, für das Mickrige, für das, was man gar nicht ernst nehmen konnte, für das Unscheinbare, für das Unmögliche. Dafür dankte Jesus. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Leben ist. Dankst du für das bisschen in deinem Leben, für das Mickrige? Dankst du für das, was man gar nicht ernst nehmen kann, für die paar geistlichen und charakterlichen Brotkrumen, wo keiner von satt wird? Dankst du für das Unscheinbare in deinem Leben, für das Unmögliche, für das Wenige, das Kleine in deinem Leben? Wir entmutigen uns immer und gucken immer an das Große und Starke und Viele und oh und die tollen Leute und so. Aber für das bisschen zu danken, was ich habe? Oder sagen wir, das bisschen nehmen eine Schaufel und sagen, komm, das lohnt sich auch nicht, weg damit. Statt zu sagen, ich danke für das bisschen in meinem Leben und damit fange ich an zu arbeiten. Von Jesus können wir viel lernen. Mein vierter Gedanke, er blickte auf zum Himmel und dankte. Er blickte nicht herunter zur Begrenzung, er orientierte sich an seinem Vater, nicht an den 5 Broten und den 2 Fischen. Er ließ sich nicht irritieren und ablenken und nicht beeinflussen von dem Mangel, er blickte auf zum Himmel. Und wo blicken wir hin? Wir blicken doch oft wie ein Kaninchen vor der Schlange auf unsere Schwachheit statt auf seine Stärke. Auf unsere Unmöglichkeiten statt auf seine Möglichkeiten, auf unsere Ohnmacht statt auf seine Macht, auf unser Versagen statt auf seine Barmherzigkeit und den Neuanfang. Von Jesus können wir viel lernen. Dass Jesus für das Geringe dankt, scheint die Jünger so irritiert zu haben oder positiv ausgedrückt so beeindruckt zu haben, dass sie ohne Rückfragen, ohne sich verwirrt anzuschauen, losgehen auf sein Geheiß und die Nahrungsmittel verteilen. Und das kennt ihr alle, in der Not halten sie sich am letzten Strohhalm fest. Jesus zeigt einen Ausweg, mehr noch, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Auch diese Woche schon mal gehört. Von wem lassen wir uns bestimmen? Von der Angst, unseren Sackgassen oder von dem, der sagt, er ist der Weg? Gehen wir seinen Weg oder unseren? Er ist die Wahrheit. Leben wir aus dieser Wahrheit oder glauben wir dem Lügen des Teufels oder den Lügen unserer Eltern oder unserem Chef, unseren Nachbarn, unseren Verwandten, die sagen, komm, hör doch, das bisschen, komm, lass es, lass doch, hör doch, gib doch auf, ist doch zwecklos, die paar Schnittchen für die vielen Leute. Glauben wir den Lügen oder der Person, die von sich behauptet, sie sei die Wahrheit? Wem glauben wir? Wem vertrauen wir? Und aufgrund des Vertrauens gehen wir los. Das ist das Entscheidende. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Und er ist das Leben. Leben wir aus ihm heraus oder versetzen wir uns selbst den Todesstoß mit Bemerkungen, ich geb's auf, es hat doch keinen Zweck. Lassen wir uns neu anfachen, ermutigen und herausfordern, motivieren von dem, der sagt, er ist das Leben. Ich fasse zusammen, 4 Punkte. Gott ist ein heruntergekommener Gott. Er will in unserem Alltag vorkommen. Er will nicht geschont werden. Er will gebraucht werden. Im Alltag. In der Küche, an der Werkbank, auf der Autobahn, im Garten, im Kindergarten, da, wo wir uns aufhalten. 2. Wundern wir uns noch über Gottes Wunder? Staunen wir noch über seine Liebe? Können wir uns noch begeistern lassen? Oder leben wir Christsein nach Vorschrift, nach Tradition? Gehört es zu unserem Kulturgut? Erzgebirge ist halt ein bisschen frömmer als die anderen. Oder sind wir begeistert von Gott? Sein Geist bestimmt unser Leben oder bestimmt unser Kulturgut. Vor 100 Jahren die Erweckung hier im Erzgebirge, wann immer die war, unser Leben. Oder heute sein Geist. Wundern wir uns noch? Lassen wir uns noch von Gott begeistern? Oder wenn wir Geist Gottes hören, sagen, Vorsicht, charismatisch. Danken wir, 3. Punkt, danken wir das Unscheinbare für das Geringe in unserem Leben? Haben wir eine grundsätzliche Haltung der Dankbarkeit oder sind wir mehr am Klagen und Beklagen? Wir haben ja viel über Dankbarkeit am Seniorennachmittag gehört. Dankbarkeit ist eine entscheidende Therapie für die Seele. Wenn du möchtest, dass deine Seele wieder heil wird, dass dein Leben wieder heil wird, fang an, Gott zu danken. Täglich, stündlich, minütlich, nicht zwanghaft, aus freiem Herzen. Und 4., an wem orientieren wir uns? An unserer Schwäche, an unserem Versagen, an unserer Ohnmacht oder an seinen Möglichkeiten. Wohin schauen wir? Auf uns, nach unten oder zu ihm nach oben? Jesus lässt sich nicht irritieren von den paar Brötchen, Fischbrötchen. Der guckt nicht nach unten, der guckt nach oben. Dank Gott. Machen wir das? Ich möchte schließen mit der Geschichte, die ich euch am Anfang vorgelesen habe. Da habe ich die Weihnachtsgeschichte mit der Geschichte der Speisung der 5000 einfach mal gemixt. Und das hört sich so an. Und die Leute waren innerlich hungrig nach einer Orientierung, nach einem Vorbild, nach einem persönlichen Führer, nach einem König. Und Gott fragte, was habt ihr oder besser, wen habt ihr? Und sie schauten nach in der Krippe und antworteten, nur ein Kind, ein Säugling. Aber wie soll der Orientierung sein für die vielen, die sich innig sehnen nach einem, der die Richtung angibt, der Halt gibt, in guten wie in schlechten Tagen? Dann nahm Gott den Säugling Jesus, segnete ihn und gab ihn den Menschen zurück. Und siehe da, es wurden alle satt. Es bekamen alle Antwort und Orientierung und Liebe und Barmherzigkeit. Sogar mehr, als sie verstanden und vielleicht auch verkraften konnten. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du nicht herzlos bist, dass du die Menschen damals nicht einfach zur Seite gedrängt hast, sondern dass du dein Programm umgestellt hast und auf die Menschen ausgerichtet warst. Und ich danke dir für die Geschichte mit der Speisung der 5000, wo wir so viel lernen können, ein Herz für dich zu bekommen, für deine Hilfe, für deine Gegenwart. Und vergib uns, wo wir auf uns gucken, auf unser Versagen, unsere Schwachheit. Wir wollen lernen, uns an dir zu orientieren, dass du der Maßstab bist, du unsere Motivation, du unser Leuchtturm, du bist das Licht. Ich möchte dich bitten für alle Menschen, die hier im Raum sind, die resignieren, die traurig sind, die enttäuscht sind, auch von sich selbst, dass sie lernen, den Blick von sich selbst wegzuwenden, zu dir hin. Du bist ein guter, ein gnädiger, ein geduldiger und barmherziger Gott. Dafür danke ich dir. Amen.